Ja, ich möchte euch auch grüßen. Mir fällt es genauso schwer irgendwie, sonst sage ich immer guten Morgen oder ich begrüße euch. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte mit euch heute, so wie wir eben in dem Lied gesungen haben, einleitend über das Thema Nachfolge nachdenken und so ein paar Gedanken mitteilen, die mich in den letzten Wochen beschäftigt haben. Eine Geschichte, die ich sehr spannend finde, werde ich mit euch etwas betrachten. Nicht eine ganze Geschichte, aber eine Person etwas beleuchten und schauen, wie hat diese Person in der Nachfolge gelebt. Und ich glaube, ihr werdet überrascht sein, um wen es geht, aber dazu komme ich gleich. Wir stehen jetzt eine Woche ungefähr nach Ostern, nach den Auferstehungstagen. Und aus der Geschichte in der Bibel wissen wir, dass in diesen Tagen vieles passierte. Jesus ist auferstanden. Er begegnet Maria, er begegnet den Jüngern, er begegnet zwei Jüngern, die auf dem Weg sind, aus Jerusalem wegzugehen. Und so gibt es immer wieder Begegnungen, wo er auf Menschen trifft und sich ihnen offenbart als der Auferstandene, als der Messias. Und immer wieder kommt zum Ausdruck, dass Jesus jetzt etwas von den Jüngern verlangt. Er möchte, dass die Jünger nicht einfach so weiterleben, nicht einfach glücklich sind, dass Jesus doch nicht tot ist, sondern er gibt ihnen einen Auftrag. Er spricht ihnen Mut zu und trotzdem sagt er, sie sollen seine Nachfolger sein. Und er schildert ihnen nicht einfach, oder er gibt ihnen nicht einfach einen Auftrag und sagt so, ihr sollt Nachfolger sein, sondern er gibt ihnen gleichzeitig auch so ein kleines Bild davon, was bedeutet Nachfolger zu sein. Und dazu lese ich einmal aus Lukas 14, möchte ich drei Verse lesen, Lukas 14, 25 bis 27. Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Es ist eine Situation, die jetzt nicht in diesem Zeitraum passt, den ich eben genannt habe, der schon viel früher stattgefunden hat. Aber trotzdem sagt Jesus, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann gibt es Bedingungen. Und eine dieser Bedingungen ist, dass ich meine Familie, Beziehungen und alles, was mir nahe steht, was mir so wichtig ist, dass ich sie als nicht so wichtig empfinde und die Nachfolge Jesu über allem steht. Und sich als Nachfolger Jesus zu bezeichnen, kann nur der, der Jesus wirklich an erster Stelle hat. Und das nicht nur am Tag seiner Bekehrung, so wie wir es manchmal meinen, ja, ich habe mich jetzt bekehrt und jetzt habe ich mich für Jesus entschieden und jetzt lebe ich einfach weiter. Ein Nachfolger hat in jeder Entscheidung, in jeder Situation seines Lebens die Nachfolge Jesu als oberste Priorität. Genauso finden wir das auch in den Versen, in einigen Kapiteln davor, da spricht Jesus auch über die Nachfolge. Und zwar sagt er in Lukas 9, 23 bis 26, er aber sprach zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Das sind Worte, die eigentlich sehr hart sind, oder? Wir stellen uns vor, wir entscheiden uns für Jesus und wir wollen mit ihm leben und dann kommen da solche Bedingungen auf den Tisch. Ich glaube, wenn wir so einen Vertrag vor uns liegen haben würden, würden wir es uns zweimal überlegen, ob wir so einen Vertrag unterschreiben. Und meine Frage ist, sind wir überhaupt in der Lage, so eine Nachfolge auszuleben? Bist du persönlich in der Lage, so wie der Text es sagt, jeden Tag, in jeder Situation Gott an erster Stelle zu haben und alle Entscheidungen, alles, was ich tue, dem allen zu unterordnen? Mir persönlich fällt es nicht sehr leicht. Und immer wieder merke ich, dass ich in Situationen selber entschieden habe und Dinge in den Vordergrund gestellt habe, die Gott vielleicht an zweiter, dritte oder vielleicht sogar ganz hinten angestellt hätte. Es ist eine riesige Herausforderung. Und dennoch glaube ich, dass es möglich ist, so ein Leben zu führen. Jesus hat versprochen, dass er uns dabei nicht alleine lassen wird. Und dazu kommen wir gleich auch. Jetzt möchte ich mit euch über Nachfolge sprechen und möchte damit mit euch in das Alte Testament gehen. Und ich möchte eine Person anschauen, die von Anfang an, wo sie in Erscheinung tritt, auffällig ist. Eine Person, die später von Gott so ein Lob bekommt, wie ich es selten in der Bibel von jemandem gehört habe. Und ich möchte mit euch in das vierte Buch Mose gehen, ins 14. Kapitel, und möchte mit euch 5 Verse lesen, von Vers 20. Da sprach der Herr: Ich habe vergeben nach deinem Wort. Aber so wahr ich lebe und die ganze Erde mit der Herrlichkeit des Herrn erfüllt werden soll, keiner der Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und die mich nun schon 10-mal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben, keiner soll das Land sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Ja, keiner solle sehen, der mich verachtet hat. Aber meinen Knecht Kaleb, in dem ein anderer Geist ist und der mir völlig nachgefolgt ist, ihn will ich in das Land bringen, in das er gegangen ist, und sein Same soll es als Erbe besitzen. Starke Worte, oder? Ganz besonders finde ich den Vers 24. Und wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich irgendwann am Ende meines Lebens dastehe und es gilt irgendwie eine Zusammenfassung zu erstellen über mein Leben, wie würde ich es mir wünschen, dass jemand sagt, und er ist ganz nachgefolgt. Und hier heißt es in diesem Text nicht, dass Mose das sagt oder Josua oder die Menschen drumherum, sondern Gott selber sagt, und Kaleb, der in dem ein anderer Geist ist und der mir völlig nachgefolgt ist. Was genau sagt Gott hier? Gott sagt, Kaleb ist anders und ist mir völlig nachgefolgt. Das hebräische Wort, das hier für anders oder anderer Geist benutzt wird, das ist das Wort Acha oder Ak-er, so wird das ausgesprochen, ich kann es nicht richtig. Aber es ist ein Ausdruck dafür, dass etwas exklusiv, etwas ganz besonders und etwas anders als alles andere ist. Kaleb ist exklusiv. Josua, der steht an seiner Seite, der zählt auch mit dazu, aber wir schauen uns heute nur Kaleb an und wir sehen, dass Kaleb in seiner Entscheidung oder in seinem Leben anders dastand als die anderen Männer. Oft wird dieses Wort auch verwendet, wenn Gott davon spricht, dass er sein Volk rausholen möchte aus dem Drumherum, aus den Heidenvölkern. Und er möchte, dass sein Volk anders ist, dass es exklusiv ist. Das zweite Wort, was mir hier wichtig war und was mir aufgefallen ist, ist der Ausdruck völlig nachgefolgt. Kaleb ist nicht einfach nachgefolgt, sondern hier steht ein Wort völlig da. Und dieses Wort, dieses völlig nachgefolgt, das beschreibt hier eine Haltung Kalebs. Es ist ein Ausdruck dafür, dass die Nachfolge mit Inhalt gefüllt war. Es ist erfüllte Nachfolge. Und das beschreibt das Wort Maleh aus dem Hebräischen. Erfüllt sein von etwas. Kaleb war nicht einfach ein Nachläufer. Er war nicht einfach ein Nachfolger, weil Mose gesagt hat, wir müssen auf Gott vertrauen und wir müssen jetzt das tun. Kaleb war ein Mann, der Nachfolge Gottes lebte. Nicht erzwungen oder aufgesetzt, sondern von innen heraus, mit Überzeugung. Und ich möchte aus diesem Leben von Kaleb 3 Merkmale beleuchten und kurz einmal darstellen, wie er es schafft. Klar nicht alleine, sondern mit Gottes Hilfe, aber wie er es schafft, dass Gott so ein Lob über ihn ausspricht. Und die drei Punkte habe ich so benannt: Nachfolger sind verbissen. Nachfolger sind Draufsteller. Nachfolger sind Landeinnehmer. Die Ereignisse, die zu diesem Ausdruck Gottes kommen oder die zu diesem Text führen, den wir eben gelesen haben, waren folgende. Kaleb wurde auserwählt, mit 11 anderen Männern in das Land Kanaan zu gehen und herauszufinden, wie dieses Land ist. Gott hatte schon ganz früh gesagt, ich werde euch in ein Land schicken, in dem Milch und Honig fließt. Und jetzt stehen sie an der Grenze zu diesem Land und Mose schickt 11 Männer, und das waren nicht einfach 11 irgendwelche, sondern das waren 12 Fürsten. Das waren Männer, die in ihrem Stamm etwas zu sagen hatten, die Verantwortung trugen und die wichtig waren. Und sie sollten jetzt in das Land Kanaan gehen und schauen, wie ist das Land? Ist das Land wirklich so, wie Gott es gesagt hat? Und sie gehen hin und sie erleben ein wunderbares Land. Und wenn ihr den Text lesen wollt, in dem Kapitel wird es beschrieben. Es ist so besonders, die Früchte, das Obst, die Gegend selber und auch die Menschen sind extrem besonders. Riesen, das waren Menschen, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Und von den Früchten bringen sie einiges mit und sind begeistert von dem Land. Gleichzeitig schildern aber 10 dieser Männer, malen so ein schreckliches Bild von diesem Land, dass das Volk auf einmal sich komplett gegen Mose, Aaron und gegen Gott stellt. Sie schildern, dass es Riesen gibt in dem Land. Wir haben keine Chance gegen sie. Und sie machen das Land, das Gott ihnen versprochen hat, den Israeliten so schlecht, dass sie keine Lust mehr haben, in das Land zu gehen. Sie bekommen Angst und rebellieren gegen Mose. Und dann setzt Kaleb ein. Kaleb bringt einen Einwand. Und das lesen wir im gleichen Kapitel, in den Versen 6 bis 9. Und da heißt es, und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels. Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes. Denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Mit uns aber ist der Herr. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Und so kommen wir zum ersten Punkt. Nachfolger sind verbissen. Habt ihr mal davon gehört, dass es in der Tierwelt so ein Modus gibt bei Tieren, dass sie in einen Blutrausch geraten? Es gibt das zum Beispiel bei Hunden, wenn sie herangezüchtet werden zu Jagdhunden und man nicht aufpasst, kann es passieren, dass ein Hund, der auf der Jagd ist, ein Wild, das verletzt, verwundet wurde, zum Beispiel durch einen Schuss, von diesem Hund, der ja viel schneller ist als der Jäger selber, aufgefunden wird und der gerät in so einen Blutrausch, dass er das ganze Tier zerfleischt und aufisst oder zumindest ein Teil davon. So ein Hund, den kannst du in so einer Situation, den darfst du nicht zu nahe kommen. Wenn du dich zwischen ihm und dem Tier stellst, dann liegst du daneben. Genau das Gleiche gibt es zum Beispiel bei Wölfen. Wenn Wölfe in ein Gebiet kommen, wo Tiere auf einem Haufen sind, zum Beispiel Schafe, die eingegattert sind, und sie erlegen ein Schaf und sie kommen in so einen Blutrausch rein, dann reicht es für sie nicht aus, dieses eine Schaf kaputt zu machen und aufzuessen, sondern sie werden versuchen, alle Schafe zu töten, weil es in ihnen immer wieder diesen Jägerinstinkt weckt und sie in so einem Tunnel drin sind, alle kaputt zu machen. Wir persönlich haben das als Familie erlebt, wir haben Hühner gehabt und irgendwann kriegten wir Besuch von dem Fuchs. Und der Fuchs kommt, holt sich ein Huhn, hat das bei uns im Sandkasten verbuddelt und ist gegangen und hat sich das nächste geholt und hat so, ich glaube, alle Hühner kaputt gemacht. Die sind in so einem Tunnel drinne und kommen da nicht raus. Und wisst ihr, bei Kaleb habe ich so ein Verbissensein auch entdeckt. Kaleb erlebt in seinem Leben dass er sich so in Gott verbissen hat, dass es für ihn nichts anderes gibt. Und das ist ein positives Verbissensein. Bei uns Menschen kann es auch passieren, dass wir uns in etwas verbeißen. Und wenn wir uns in etwas verbissen haben, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man irgendeine Sache fertigstellen möchte oder machen möchte und es klappt nicht, man ist so verbissen, man konzentriert sich so da rein und wehe, da kommt die Frau dazwischen, oder? Oder wehe, da kommt der Mann dazwischen. Man möchte irgendwas hinkriegen und man ist gar nicht in der Lage, sich irgendwie zu entspannen. Bei Kaleb sehen wir, dass seine Verbissenheit zu seinem Glück führt. Kaleb hat sich vollkommen in Gott verbissen. Und für ihn gibt es kein Rechts, kein Links. In einer Situation, wo die Menschen oder die anderen Männer die Riesen gesehen haben. Die haben gesehen, dass die Städte mit so festen Wänden, Mauern gesichert sind. Da ist keine Chance durchzukommen. Aber Kaleb sieht was ganz anderes. Kaleb kannte die Gebote und er hielt sich daran. Da heißt es zum Beispiel, du sollst deinen Gott lieben mit ganzer Kraft und ganzem Gemüt. Und diese Verbissenheit in die Kraft und Fürsorge Gottes machte Kaleb in dieser Situation blind für die vermeintliche Stärke der Städte oder auch die Stärke der Menschen, die in diesem Land wohnen. Für ihn gab es nur eine Aussage: Wir haben Gott. Was soll uns da noch passieren? Faszinierend, oder? Kaleb ist zu diesem Zeitpunkt ungefähr 40 Jahre alt. Und Kaleb hat so viele Sachen schon mit Gott erlebt. Aber wisst ihr, die anderen 10 Männer haben genau das Gleiche erlebt. Die haben genauso erlebt, wie Gott das Volk aus Ägypten herausgeführt hat, was eigentlich unmöglich für sie erschien. Diesen Weg gab es für sie eigentlich gar nicht. Kaleb stand genauso wie die anderen Männer vor dem Schilfmeer und konnte nicht weiter, und hinter ihnen steht die Heeresmacht der Ägypter. Und er sieht genauso wie alle anderen, wie das Meer sich teilt und sie da durchgehen können. Der Unterschied ist, dass die anderen Männer diesen Blick verloren haben. Dass sie sich auf was anderes fokussiert haben und ihre Konzentration und Stärke in die Angst und Sorgen hineingesteckt haben. Sie haben sich verbissen in die Ängste, Hindernisse und das, was mit ihren Augen zu sehen ist. Wie geht es uns heute? Wie geht es dir? In welche Konflikte oder in welche Situationen verbeißen wir uns? Da gibt es Konflikte mit Ehepartner, Konflikte mit den Kindern, vielleicht die Sorgen des Alltags, die so stark unsere Aufmerksamkeit und unseren Fokus fordern. Vielleicht sind das Herausforderungen, die dir im Alter begegnen, mit denen du Schwierigkeiten hast. Die Gesundheit, die schwindende Kraft oder die Einsamkeit. Da fällt es uns doch schwer, bei all diesen Dingen Gott wirklich nachzufolgen, oder? Das Verbissensein in Gott lässt aber die Probleme und die Herausforderungen um uns herum verschwinden. Warum ist das so? Weil Gott selber sagt, dass er mit uns ist. Und auch wir sind aufgefordert und in der gleichen Position wie Kaleb, dass wir nicht alleine dastehen in dieser Situation. Jesus hat uns aufgefordert, ihm nachzufolgen. Und wir haben eben diese Texte gelesen und sie scheinen vielleicht so hoch hinaus und so hoch gegriffen zu sein. Aber trotzdem hat Gott, bevor er solche, oder zum Schluss seines Lebens, sagte Jesus zu den Jüngern, und es ist ein Text, den wir alle kennen, das ist der Missionsbefehl, und er sagt zum Schluss: Und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Ist das nicht Grund genug und Kraft genug, um in Jesus verbissen zu sein? Er ist immer mit uns und sein Versprechen gilt. Zum Abschluss dieses Punktes ist noch ein Zitat, das mir sehr wichtig war. Wer sich nicht in Jesus verbeißt, verbeißt sich in die Not und Sorgen dieser Weltzeit. Für mich war das ein Aufrütteln, ein Wachwerden. Ich will mich in Jesus verbeißen. Ich möchte mich fest an Jesus klammern und in der Nachfolge leben. Die zweite Eigenschaft, die wir bei Kaleb entdecken, ist, Nachfolger sind Draufsteller. Kaleb war ein Draufsteller. Es ist vielleicht ein interessanter Ausdruck und nicht jeder kann was damit anfangen. Ich wusste mir nicht besser zu helfen, diesen Punkt zu benennen und ich hoffe, es wird euch deutlich, was ich damit meine. Gemeint ist damit jemand, der sich wortwörtlich auf etwas draufstellt. Der sich nicht daneben stellt, irgendwo anders hin, sondern auf etwas drauf. Und wir haben eben bei Kaleb gesehen, dass Kaleb sich in Gott und in seine Zusage verbissen hat. Egal was kommt, wohin es geht, was auch passiert, Gott ist für ihn die Priorität und er ist immer mit dabei. Aber woher hat Kaleb das und die anderen Männer nicht? Das stellt sich doch die Frage, oder? Was hat Kaleb miterlebt oder was hat er mitbekommen, was die anderen nicht mitbekommen haben? Und es gibt einen Text, der uns zeigt, dass eigentlich alle aus dem Volk Israel dieses Wissen mitbekommen haben. In 2. Mose, Kapitel 19, die Verse 4 bis 6, da heißt es, ihr habt gesehen, das spricht Gott selber, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Hier finden wir wieder diesen Ausdruck. Ihr seid mein besonderes Volk. Ihr seid exklusiv, wenn ihr das tut, was ich sage. Kaleb hatte diesen Bund Gottes ernst genommen. Die Zusage, die Gott hier getroffen hatte, war für ihn nicht einfach nur ein Versprechen oder ein loses Wort, sondern es war sein Fundament. Auf diesem Bund stützte er alle seine Entscheidungen. Das werden wir auch später in der Geschichte noch, könnt ihr das feststellen, wenn ihr die Geschichte durchlest. Auf diesen Bund stellt er sich, auf seine Verheißung, auf Gottes Wort. Anders als die anderen Männer. Sie verlassen sich auf das, was sie gesehen haben, was sie gehört haben und was ihnen nur Negatives bereitet. Und dann sehen wir Kaleb 45 Jahre später. Es ist die Situation, wo Mose vor dem Einzug in das Land steht oder schon im Land Kanaan drin ist, die Stadt Jericho ist schon erobert und es geht jetzt darum, das Land zu verteilen. Und da heißt es in Josua 14, Verse 6 bis 12, da traten die Söhne Judas vor Josua in Gilgal und Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kenesiter, sprach zu ihm, du weißt, was der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen in Kadesh-Barnea gesagt hat. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn, von Kadesh-Barnea aussandte, das Land auszukundschaften, und ich brachte ihm Bericht, so wie es mir ums Herz war. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, ganz nach. Da schwor mir Mose an jenem Tag und sprach, das Land, auf das du mit deinem Fuß getreten bist, soll dein Erbteil sein und das deiner Kinder auf ewig. Denn du bist dem Herrn, meinem Gott, ganz nachgefolgt. Und nun siehe, der Herr hat mich leben lassen, wie er es mir zugesagt hatte. Und es sind nunmehr 45 Jahre, seit der Herr dies zu Mose gesagt hatte, als Israel in der Wüste wanderte. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt und ich bin noch genauso stark, wie ich war am Tag, als mich Mose aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie auch jetzt, zu kämpfen und aus- und einzuziehen. Und nun so gib mir dieses Bergland, von dem der Herr geredet hat, an jenem Tag. Denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakiter darauf wohnen und dass es große und feste Städte hat. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, so wie der Herr geredet hat. Am prägendsten finde ich den letzten Vers. Und nun so gib mir dieses Bergland, von dem der Herr geredet hat, denn du hast an jenem Tag gehört, dass sie in Akita darauf wohnen und dass es große und feste Städte hat. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, so wie der Herr gesagt hat." Mit 85 Jahren solche Worte zu sprechen, faszinierend, oder? Kannst du dir das vorstellen? Ich weiß, das sind andere Zeiten und ich möchte den Vergleich nicht konkret oder direkt auf uns leiten, aber mit dem, was er erlebt hat, was für ein Gewicht haben diese Worte? Voll Vertrauen, voll Überzeugung, dass das, was Gott versprochen hat vor 40 Jahren, hat für ihn heute da an diesem Punkt genau die gleiche Bedeutung. Vertrauen in die Worte Gottes, in seine Verheißung, ganz egal, in welchem Alter, in welcher Situation, unter welchen Umständen. Ich möchte von Caleb lernen, mich auf Gottes Wort draufzustellen. Mich auf das zu verlassen, was Gott uns zusagt. Es für mich in Anspruch zu nehmen. Und wenn meine Brüder, meine Geschwister anderer Meinung sind, ich weiß, dass Gott an meiner Seite ist und dass das Wort Gottes mir zur Seite steht. Gottes Wort und Zusagen sind und bleiben immer gleich. Und ich wünsche dir, dass sie auch für dich ein Fundament sind und dass du dich darauf stellen kannst in der Nachfolge Jesu. Und dann der letzte Punkt. Nachfolger sind Landeinnehmer. Für diesen Punkt müssen wir in der Geschichte Kalebs noch einmal ganz nach vorne gehen. Land einnehmen ist immer mit Kampf verbunden. Selten in der Geschichte gibt es Situationen, wo ein Land einfach so die Hände gehoben hat und aufgegeben hat. Es gab solche Situationen, aber sehr oft und meistens ist es mit Kampf verbunden. Kaleb wächst in Ägypten auf. Und wer die Geschichte kennt, weiß, dass Kaleb aufwuchs oder mit unter den Israeliten war, die nicht ein einfaches Leben in Ägypten führten. Sie mussten hart arbeiten. Für Kaleb gab es in seiner Jugend nicht den Ausblick, wenn ich groß bin, dann baue ich mir mein eigenes Haus, ich habe meine Schafe, ich habe meine Tiere und ich werde ein gutes Leben führen. Kaleb wächst als Sklave in der Gefangenschaft Ägyptens auf. Und ungefähr 40 Jahre gab es für ihn keine Perspektive. Es war ein Kampf ums Überleben. Ein Kampf mit den Ägyptern, mit den Antreibern. Tag für Tag mussten sie schwer arbeiten. Und dann, endlich ist es soweit. Es kommt der Tag, wo es Hoffnung gibt, wo es einen Ausweg gibt. Sie verlassen Ägypten. Aber auch das geht nicht einfach so. Es ist Kampf. Es sind 10 Plagen, die der Pharao, der Ägypter, über sich ergehen lässt, bis er endlich kapiert, er hat keine Möglichkeit und keine Chance. Und dann geht es endlich los. Und schon stehen sie vor dem nächsten Hindernis. Da ist das Schilfmeer. Kein Ausweg. Hinten sind die Kämpfer des ägyptischen Pharaos. Und wieder gibt es einen Ausweg. Und trotzdem kommt auch nach dieser Situation wieder Schwierigkeiten. Es ist kein Wasser da. Das Essen ist so eintönig. Es gibt kein Fleisch. Ständig findet man etwas. Und dann gibt es immer wieder auch andere Völker, die sich dem Volk Israel im Weg stellen und gegen sie kämpfen. Und dann irgendwann kommt der Übergang des Jordans. Sie kommen nach Kanaan. Aber auch hier geht es mit dem Kampf weiter. Die Stadt Jericho wird erobert. 5 Jahre lang ist Kampf um dieses Volk herum, bis Kaleb in diese Situation kommt, die wir eben gelesen haben, wo das Land verteilt wird. Und auch dann sehen wir, dass Kaleb nicht sagt, so und jetzt gib mir das Land, ich will da hinziehen und ich will mich ausruhen. Kaleb sagt, ich will hingehen und ich will kämpfen und Gott wird mir helfen. So geht es weiter. Der Kampf hört nicht auf. Dieses Bild möchte ich auf uns übertragen. In dem Bergland, das Kaleb für sich in Anspruch nahm, was Gott ihm versprochen hat, lag eine Stadt. Die Stadt hieß Hebron. Und der Name dieser Stadt übersetzt heißt Bundesort. Ich finde diesen Ausdruck so wunderbar. Auch wir als Nachfolger Jesu, als Christen, haben einen Bundesort. Wir eifern auch einem Ziel zu. Ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist. Oftmals in unseren Sorgen, in unserem Alltag ist es uns gar nicht so bewusst, wohin wir eigentlich gehen wollen. Aber auch wir sind Landeinnehmer. Wir haben ein Land, das uns versprochen wurde, auf das wir hinarbeiten. Und der Weg dahin ist nicht einfach nur entspannen und ausruhen. Wir sind herausgefordert zu kämpfen. Auch wenn der ein oder andere sich vielleicht hier ein wunderbares Heim aufbaut, das ist nicht das, was uns die Ewigkeit ausmacht. Das himmlische Jerusalem wartet auf uns und unsere Einnahme. Und auf dem Weg dahin werden wir noch so manch einen Kampf kämpfen. Ob es gesundheitliche Sachen sind, ob es der Kampf des Glaubens ist, wo wir Tag für Tag damit kämpfen, den Versuchungen, den Kämpfen entgegenzustehen. Aber wir wollen uns sicher sein. Gott ist mit uns. Und das wünsche ich dir. Ich möchte zusammenfassen. Lasst euch ermutigen, zu Nachfolgern zu werden. Und nicht einfach nur Nachfolger, sondern erfüllte Nachfolger. So wie der Ausdruck hier genutzt wird. Völlige Nachfolger. Ganz nachzufolgen. Verbeißt euch in Gott. Verbeißt euch in Jesus und nicht in die Sorgen und in die Nöte, die uns immer wieder betreffen. Stellt euch auf Gottes Verheißung drauf. Nehmt sein Wort für euch persönlich in Anspruch. Lasst uns Landeinnehmer sein. Im ständigen Kampf das eine Ziel vor Augen, irgendwann bei Jesus zu sein. Vielleicht bist du aber auch einfach nur ein Mitläufer, über Jahre lang. Und in Situationen, die schwer sind, die persönliche Herausforderungen bedeuten, ziehst du dich einfach zurück. Du lebst dann dein Leben so, wie du es meinst. Persönliche Opfer bist du nicht bereit zu geben. Vielleicht kennst du Jesus auch nicht persönlich und kannst ihm gar nicht nachfolgen. Was ich dir sagen kann, ist, Jesus bietet dir heute noch ein Land ein. Jesus sagt heute noch, dass du mit in das Land, das uns erwartet, eintreten kannst, wenn du sein Nachfolger wirst. Und ich wünsche dir, dass du diese Chance ergreifst, dass du dich für Jesus entscheidest und dass du seinen Worten folgst, die er ausspricht und sagt, komm und folge mir nach. Lerne ihn kennen und du wirst ein spannendes Leben erfahren oder ein spannendes Leben als erfüllter Nachfolger erleben. Gottes Segen euch dabei. Ich würde gerne noch beten, lasst uns dazu aufstehen.